ARD.
Alle drei Folgen dieses Podcasts hört ihr in der ARD Audiothek.
Alles gut.
Morgen.
Gerne.
Als ich so 8 oder 9 Jahre alt war, habe ich mit meinen Eltern eine Auslandsreise gemacht. Unsere allererste überhaupt. Bis dahin war Urlaub für mich meistens sowas wie Ostsee oder Erzgebirge gewesen. Ich weiß noch, wie aufregend ich das alles fand. Das erste Mal fliegen. Wir waren damals in Marokko, in so einer großen Ferienanlage. Wenn ich heute daran denke, habe ich direkt wieder den Geruch vom Hotelpool in der Nase. Und den Geschmack von solchen Sesamriegeln mit Honig, die überall am Strand verkauft wurden. Gebucht haben wir das damals als Komplettpaket All-Inclusive. Bei jemandem wie ihm hier.
Mein Name ist Hendrik Minkner und ich bin mittlerweile 59 Jahre alt. Inhaber des Reisebüros Minkner seit nunmehr mittlerweile 33 Jahren.
Ein kleines Ladengeschäft im Norden von Leipzig. Hendrik Minkner sitzt an einem langen Schreibtisch. Er trägt ein hellblau gemustertes Hemd, eine Brille mit dunklem Rahmen, hat einen Kinnbart und so eine Igelfrisur. Er und seine Mitarbeiterin sitzen nebeneinander in ihrem kleinen, länglichen Büro. An der Wand hinter ihnen hängt eine Fototapete. Darauf ist ein Traumstrand mit weißem Sand und Palmen. Minkner ist, so wie ich, ein Kind der DDR. Urlaub auf Malle oder in Südfrankreich war für ihn und die meisten anderen Ostdeutschen lange nicht möglich.
Es ging ja nur in eine Richtung, nämlich Richtung Osten. Das heißt also, ich war auf der Krim, ich war in Sotschi, ich war in Moskau, ich war in St. Petersburg, ich war im Kaukasus Skifahren. Also diese Reisen konnte man, natürlich brauchte man die entsprechenden Verbindungen, konnte man buchen im VEB Reisebüro.
VEB, volkseigener Betrieb. Das Urlaubsgeschäft war Teil der sozialistischen Planwirtschaft. Minkner ist eigentlich gelernter Kühl- und Klimaanlagenbauer. Als die DDR untergeht, bringt das berufliche Unsicherheit, aber auch offene Grenzen. Minkner wittert seine Chance in einer für ihn neuen Branche.
Und da ist mir die Idee mit dem Reisebüro gekommen.
In den 90ern verdoppelt sich die Zahl der Urlaubsreisenden. Und in jeder noch so kleinen Stadt gibt es plötzlich ein Reisebüro. Auch in Ostdeutschland. Auf einmal sind da jede Menge Menschen, die reisen können, wohin sie wollen. An Orte wie den von der Fototapete.
Und man hat halt schon wirklich gemerkt, was die Leute für Nachholbedarf haben.
Das Geschäft läuft für Hendrik Minkner. Aber nach der Jahrtausendwende verändert sich was. Ihm fallen zuerst die großen Plakate in der Stadt auf, die dafür werben, Reisen selbst zu buchen.
So geht Reisebüro heute.
Im Netz, ohne Reisebüro.
Ich muss mal wieder raus aus London.
Ich habe uns mal ein schönes Hotel rausgesucht.
Und dann die viele Fernsehwerbung mit den Promis.
Aber ich gebe zu, so richtig ernst genommen haben es die wenigsten.
Sie auch nicht?
Ja, schließe ich mich nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Man konnte halt wirklich die Tragweite, also ich konnte die nicht abschätzen, das gebe ich wirklich zu. Klar, man nimmt es wahr, man hätte aber in der Vorstellung das niemals so gedacht, dass das langfristig wirklich so einen Schub nimmt und dass ein Großteil der Leute damals dann halt wirklich auf den Online-Zug aufgesprungen ist.
Was da auf die Reisebranche zurollt, hat eine ganze Menge mit diesem Song zu tun.
Ab in den Urlaub, komm, pack die Sachen an. Ab in den Urlaub, ab in den Sonnenschein.
Diese Melodie brennt sich in den frühen 10er-Jahren in unsere Köpfe. Man entkommt der Werbung auch kaum. Lineares Fernsehen ist King. Und Streaming gibt's zu der Zeit in Deutschland noch gar nicht. Der Werbespot mit dem Ohrwurm läuft auf allen möglichen Kanälen und verspricht uns damals, das ist die Zukunft des Reisebuchens. Günstig und einfach. Für Ab in den Urlaub wirbt Profifußballer Michael Ballack.
Ich könnte mal nach Mailand oder Turin oder doch lieber nach Spanien.
Fußballmanager Rainer Kallmund wird das Werbegesicht von Flüge.de.
Flüge.de, finde den billigsten Flug.
Dabei ist abindenurlaub.de nur die Spitze des Eisbergs. Es ist nur eine Website von mindestens 40 verschiedenen. Flüge.de, Urlaubstours.de, Holidaytest.de. Und es sind nicht nur Reiseportale. Auch Seiten wie Auto.de shopping.de, geld.de, versicherung.de, kredit.de oder news.de, all diese Domains gehören damals zu einem großen Unternehmen. Unistar. Unistar machte hunderte Millionen Euro Umsatz, galt als das aufstrebendste deutsche Internet-Startup, als Marktführer in Sachen Online-Reisehandel. Kurz nach der Jahrtausendwende mischt dieses junge Unternehmen aus Leipzig das Online-Business auf.
Sie waren extreme Nerds und die waren aber auch selbstbewusst.
Wir waren die Besten. Wir waren besser als alle anderen.
Und ich glaube, ganz Leipzig, ganz Sachsen war ja stolz, so ein großes Unternehmen zu haben.
An der Spitze ein Ostdeutscher mit einer Vision.
Wir wussten 2011, Thomas wird wahrscheinlich Milliardär. Das war so.
Also ich würde nie sagen, Thomas ist über Leichen gegangen, aber Thomas hat etwas erwartet und was dafür nötig war, musste getan werden.
Einige sagen sogar, er war der ostdeutsche Mark Zuckerberg. Das Leipziger Äquivalent zum Erfinder von Facebook. Bis sein Internet-Imperium ins Wanken gerät.
Mitten hinein platzte die Nachricht von der neuerlichen Razzia und sorgte für viel Unruhe.
Gemeinsam mit anderen Mitarbeitern sollen sie über 87.000 Kunden betrogen haben. Es geht um überhöhte Flugpreise, Steuerhinterziehung, unerlaubte Versicherungen und um viel Geld.
Die Insolvenz von Unistar, ein Kapitel in einem mysteriösen Fall.
Und man fühlte sich einfach auch unverwundbar. Ja? Also man war so hoch aufgestiegen, dass man sich für unverletzlich hielt.
Unistar stürzt ab. Wortwörtlich. Und mit ihm sein Gründer.
Von dem Kleinflugzeug ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Trümmerteile liegen in einem Waldgebiet rund 80 Kilometer von Sloweniens Hauptstadt Ljubljana entfernt.
Wie das Leipziger Internetunternehmen MDR aktuell bestätigte, ist Firmenchef Wagner unter den 4 Toten des Unglückes.
Wie konnte etwas, das so hoffnungsvoll gestartet ist, so katastrophal enden? Und hätte das verhindert werden können?
Er hat dort Leute losgeschickt, die mit den Vermittlern dort verhandelt haben, die zurückkamen und gesagt haben, ich würde dir raten, die Finger von zu lassen. Ich glaube, wir haben mit der Mafia gesprochen.
Die Tatsache, dass der Mann mit einem Geldkoffer durch die Gegend fliegt, dass der Dinge macht, von denen andere abraten.
Und es hätte da eben dringend ein Korrektiv hergemusst im Unternehmen. Aber das hat leider niemand geschafft.
Insbesondere bei Startups. Das Thema Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist hier besonders doppeldeutig und besonders tragisch eigentlich, dieser Satz.
Ich bin Sophia Wetzke. Als Journalistin und Podcasterin begegnen mir immer wieder Geschichten von mächtigen Männern, die große Tech-Unternehmen gegründet haben. Geschichten von rasantem Erfolg und von Reichtum. Von CEOs, die bewusst Regeln brechen und als Visionäre gefeiert werden. In dieser dreiteiligen Serie erzähle ich euch vom steilen Aufstieg eines der erfolgreichsten deutschen Startups der Nullerjahre. Seine Webseiten kennen wir fast alle noch, aber die absurde Geschichte dahinter kaum jemand. Der Fall Unistar zeigt, wie schnell eine Firma wachsen kann. Er zeigt aber auch, was passieren kann, wenn eine einzige Person alles kontrollieren will und dabei glaubt, schlauer als der Rest zu sein, schlauer als die Kundschaft, schlauer als die Konkurrenz und ja, auch schlauer als das Gesetz. Und wir klären eine Frage, die uns keine Ruhe gelassen hat. Wer zur Hölle hat diesen Jingle geschrieben?
Werden Sie denn heute noch, abgesehen von uns, manchmal auf diesen Jingle oder auf dieses Lied angesprochen?
Nee, das ist das erste Mal. Witzige und schönerweise.
Ihr hört Ab in den Urlaub. Der Crash des Internet-Imperiums Unistar. Eine Produktion von Studio Soma und Zimmer und Zirk für den MDR. Folge 1: Der ostdeutsche Zuckerberg. Es gibt ein berühmtes Foto von Jeff Bezos, dem Chef von Amazon. Bezos, damals ein junger Mann, sitzt allein in einem trostlosen Büro an einem kargen Holzschreibtisch. An der Wand hängt ein handgemaltes Plakat. Amazon.com steht darauf. Die Symbolkraft des Bildes ist aus heutiger Sicht riesig. Du kannst aus dem Nichts was Großes schaffen, wenn du dich nur genug anstrengst und hochkämpfst, gegen alle Widerstände. Vom No-Name zum Internetmillionär. Das berühmte Versprechen. Bezos kleiner Online-Buchhandel von damals ist heute eines der größten Tech-Unternehmen der Welt. Und er einer der reichsten und einflussreichsten Menschen auf dem Planeten. Solche Fotos gibt es auch von anderen sogenannten Pionieren des Internets. Ein junger Elon Musk vor einem klobigen, viel zu großen PC. Ein junger Mark Zuckerberg, der in seinem Wohnheimzimmer in Harvard sein Studentennetzwerk programmiert. Und genauso ein Foto gibt es auch von einem jungen Mann aus Sachsen-Anhalt. Ein etwas blass wirkender Typ, Anfang 20, sitzt vor einem kastigen weißen PC-Bildschirm. Er trägt ein dunkelblaues T-Shirt, die Haare hat er so stachelig hochgegelt. Typischer Style um die Jahrtausendwende. Er grinst in die Kamera. Sein Name? Thomas Wagner. Wagner kommt 1978 in der DDR zur Welt. Seine Eltern leben in Dessau, in einem Plattenbau. Die Mutter ist Lehrerin, der Vater Ingenieur. 1996, also ein paar Jahre nach dem Mauerfall, macht Thomas Wagner sein Abitur. Dann geht er zum Bund, macht 2 Jahre Wehrdienst. 1999 fängt er in Leipzig ein BWL-Studium an. Doch anstatt zur Vorlesung zu gehen, schließen sich Thomas Wagner und ein Studienkollege 1 Jahr lang in ihrem Wohnheimzimmer ein. Ihr Plan? Eine Website, auf der Studenten teure Fachliteratur oder Diplomarbeiten miteinander tauschen können. Ein bisschen wie bei ihrem großen Vorbild, Napster. Damals eine beliebte Website, auf der man MP3s tauschen kann. Ihre Plattform nennen sie Unister, eine Mischung aus Universität und Napster. 2002 geht die Seite online. Unister erinnert aus heutiger Sicht an Facebook oder StudiVZ. User können ein Profil anlegen und sich mit anderen in Chats und Foren austauschen. Über Lernstoff, Wohnungsgesuche, Partys. Auf der Unterseite Uniflirt treffen sie sich mit Nicknames wie Engelchen84, Zaubermaus oder King Kong. Unister will damals das größte Studentennetzwerk Deutschlands sein. Und es ist zumindest das erste. Facebook geht erst 2 Jahre später an den Start. StudiVZ 3 Jahre später. In den USA entstehen zu dieser Zeit in Garagen und WGs die Firmen, die heute unseren Alltag bestimmen. Wir können online quasi alles kaufen. Wir machen Überweisungen vom Handy und schicken Freunden Geld nach dem letzten gemeinsamen Abendessen. In Deutschland gibt es Anfang der 2000er aber kein Silicon Valley. Es gibt zwar schon Seiten wie Check24, Verivox oder Spreadshirt. Aber als Unister in Leipzig an den Start geht, können die Behörden kaum etwas damit anfangen. In einem der wenigen Interviews, die es von ihm gibt, sagt Thomas Wagner damals:
Von diversen Stellen wie zum Beispiel Business Innovation Center, was sicherlich verstärkt mit jungen Leuten wie uns zu tun hat, wird man sicherlich schon eher ernst genommen, als wenn man jetzt zu etwas älteren Leuten in irgendeinem Amt geht, die erstmal ein bisschen verwirrt sind, dass man mit 22, 23 Jahren da antanzt und probiert, irgendwie ein Unternehmen aufzuziehen.
Die Gruppe um Wagner vergrößert sich schnell. Sein Kommilitone Daniel Kirchhoff kommt dazu. Und 2 Brüder, mit denen Thomas Wagner schon seit der Schulzeit in Dessau befreundet ist. Christian und Oliver Schilling. Sie leihen sich ihr Startkapital von Familie und Freunden. 38.500 Euro. Davon drucken sie Plakate und Flyer, mit denen sie auf dem Campus für ihr Netzwerk werben. Nicht nur in Leipzig, an Unis in ganz Deutschland hängen sie Poster für unister.de auf.
Wir kannten uns halt vom Studium. Wir haben irgendwie zusammen auch eine Party gefeiert. Wir kannten uns also auch irgendwie privat.
Auch wenn das bis hierhin alles wie ein ziemlicher Männerzirkus klingt, der es auch war, treffen wir eine Frau, die in den frühen Jahren Teil von Unister war.
Die waren so alt wie ich, die sahen auch so aus wie ich. Das waren eben ganz normale, normal gekleidete Jungs wie du und ich.
Katrin Wöhler, heute Ende 40, selber Jahrgang wie Thomas Wagner. Auch sie kommt aus der Nähe von Dessau. Sie arbeitet heute als freischaffende Journalistin und Künstlerin. Wir besuchen sie in ihrem Atelier in der Nähe von Magdeburg. Wir, das sind ich und meine beiden Kollegen, Marc Zimmer und Anton Zirk. Wir haben gemeinsam an diesem Podcast gearbeitet. Zwischen alten Balken und Farbtuben sitzen wir alle an einem großen Holztisch. Katrin Wöhler grinst breit, wenn sie sich an die Jungs von Unister erinnert.
Die waren extreme Nerds. Also ich habe auch nicht immer alles verstanden, was die so sagten. Ich weiß noch, dass ich mich immer gewundert habe, dass die da in diesem Computerkabinett sitzen und dann irgendwelche bunten Seiten aufrufen.
Wöhler studiert damals Journalistik in Leipzig. Thomas Wagner holt sie ins Team, um einen Newsletter für Unister aufzusetzen.
Also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen dämlich, aber ich habe das gar nicht so richtig verstanden, was da läuft. Wieder Content, der auch noch nicht Content hieß, produziert wird. Das war mir alles noch nicht so richtig klar. Ich sollte mich, glaube ich, einfach immer nur auf der Webseite umtun und Themen finden und dann einmal die Woche oder alle zwei Wochen einen Newsletter produzieren.
Anfangs dient das Studentenwohnheim noch als Hauptquartier. Doch das wird bald zu klein. Wagner und seine Gruppe ziehen in eine Dachgeschosswohnung in der Marienstraße in Leipzig. Die erste inoffizielle Firmenzentrale von Unistar. 12 Rechner, verteilt auf alle Räume. Aus den Studienfreunden werden Unternehmer. Im selben Jahr, in dem das Netzwerk online geht, gründen sie die Unistar GmbH. Sogar der damalige Leipziger Oberbürgermeister kommt bei den jungen Vorzeigegründern zu Besuch und lässt sich mit ihnen ablichten.
Die waren der Meinung, dass die das System verstanden haben und dass aus dem, was sie bisher gelernt haben, sich doch eigentlich was machen lassen müsste. Und die waren fleißig. Die waren einfach extrem fleißig. Die haben echt viel gearbeitet.
Ich stelle mir das so vor. Lange Nächte an Röhrenbildschirm, Diskussionen in der verrauchten Küche. Eine Handvoll Anfang 20-Jähriger, die gerade erst aus der Wirtschaftsvorlesung kommt und jetzt den Traum vom großen Durchbruch hat. In den frühen 2000ern war die erste große Welle der Internetträume gerade krachend gescheitert. Die sogenannte Dotcom-Blase mit ihren unzähligen Online-Businesses war geplatzt, weil zwar viel spekuliert und investiert wurde, aber kaum eine dieser neuen Internetfirmen profitabel war. Gleichzeitig entstand ein neuer Raum, die zweite Welle des Internets. Mit dem Web 2.0 kam das Mitmachnetz. Und da wittern Wagner und seine Freunde ihre Chance. In dieser Mischung aus Garagenmythos und jugendlichen Größenwahn.
Und vielleicht war die Tatsache, dass sie meines Erachtens alle Ossis waren, alle in einem ähnlichen Lebenskontext steckten, alle ähnlich alt waren, alle Jungs waren, das hat auch geholfen. Also das war schon selber eine Mini-Community.
Die Wende ist damals etwas über 10 Jahre her. Also nicht besonders lange. Junge Ostdeutsche haben ganz plötzlich viel mehr Möglichkeiten als ihre Eltern.
Die hatten echt Mut und die hatten vor allen Dingen keinen Bock, sich irgendwo einzufügen, glaube ich, und haben an sich geglaubt. Die haben aus irgendeinem Grund an sich geglaubt und diese Atmosphäre in Leipzig, dieses, man kann alles werden, wenn man sich richtig anstrengt. Also das war zumindest das Mantra meiner Eltern nach der Wende, die so irgendwie angstvoll gestartet sind in die Zeit und die haben gesagt, du musst dich ganz doll anstrengen und dann hat das aber auch, dann schaffst du das.
Da ist sie wieder, die alte Erzählung aus der Start-up-Garage. Wer hart arbeitet, wird mit Erfolg und Wohlstand belohnt. Jeff Bezos an seinem abgeranzten Schreibtisch vor dem selbstgemalten Poster. Ich bin selbst Ossi, geboren 3 Jahre vor der Wende. Sowas in der Art haben meine Eltern auch immer zu mir gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, in Leipzig passiert zu der Zeit etwas, das gar nicht so weit weg ist von dem Gründergeist, der den heutigen Tech-Milliardären aus dem Silicon Valley zugeschrieben wird. Da sind junge Ostdeutsche, die in 2 Systemen erwachsen geworden sind. Die erleben, wie eine Freiheit plötzlich über sie hereinbricht, die sie vorher so nicht kannten. Und vielleicht weckt es in ihnen den Wunsch, sich nicht mehr unterzuordnen. Weder den Funktionären vor der Wende, noch den Westdeutschen nach der Wende. Ich ziehe jetzt mein eigenes Ding auf. Ich mache meine eigenen Regeln. Und alle sollen es sehen.
Unistar war kein Unternehmen, wie man sich das heute vorstellt, sondern Unistar war ein Haufen von jungen Menschen, die zeigen wollten, dass sie es drauf haben und dass sie es können und dass sie was voranbringen.
Was auch hilft? Der Ort, sagt Katrin Wöhler. Leipzig ist heute eine boomende Stadt. Damals, so Anfang Mitte der Nullerjahre, geht dieser Hype aber gerade erst los. Mietshäuser waren jahrelang verfallen, die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch. Gleichzeitig siedeln sich nach der Jahrtausendwende große Unternehmen in der Stadt an. BMW, Porsche oder DHL. In stillgelegte Fabrikhallen ziehen Clubs und Ateliers ein. Die Kunstszene blüht. Mit Fördermitteln und Investoren werden heruntergekommene Gründerzeitviertel Stück für Stück neu hergerichtet.
Es gab Wohnraum, frisch sanierten Wohnaltbauten, total schön saniert, aber überhaupt nicht teuer. Also wir sprechen hier von Marmorbädern. Es ist kein Witz. Also Mitstudierende von mir hatten Bäder mit Marmorkanten.
Unistar hat also bis hier ein paar der wichtigsten Zutaten für eine gute Gründergeschichte zusammen. Eine Gruppe junger Leute mit Bock und Mut. Günstige Bedingungen vor Ort und Aufbruchsstimmung in der Luft. Etwas Eigenkapital und das junge Internet als Spielwiese. Und wie bei den anderen Startup-Geschichten, die wir so kennen, sticht aus dieser Gruppe eine Person besonders heraus. Thomas Wagner.
Ein ganz unprätentiöser Mensch, der also auf nichts, also auf, nicht auf Markenjeans und einen teuren Friseur was gehalten hat. Thomas ist auch mit seiner ganzen Führungsriege bis zum Schluss in der Mensa von der Uni essen gegangen. Also das fand mir da natürlich immer doof, weil man sagte, mein Gott, der kann sich doch alles leisten, der Junge ist doch echt reich, ja. Aber nein, das war aber so ein Habitus, auch ich muss doch nicht mehr Geld ausgeben, als ich brauche. Also der war so durch und durch bescheiden.
Von Anfang an, erinnert sich Katrin Wöhler, scheint Wagner eine sehr klare Vorstellung davon zu haben, wo er im Leben hin will.
Schon als ich ihn ganz früh kennengelernt habe, hat er gesagt, das ist klar, mit 40 bin ich Millionär und da höre ich auf zu arbeiten. Und das hatte ich immer im Ohr und habe mir dann gedacht, als ich den dann in der Firma kennengelernt habe, der wird niemals aufhören zu arbeiten, weil der arbeitet nicht. Das war kein Job, der war nicht der Chef der Firma, sondern die Firma war sein Leben. Und das klingt unfassbar klischeebehaftet, aber ich glaube, dass das genau so war.
Trotzdem landen Wagner und seine Mitgründer nach nur wenigen Monaten auf dem harten Boden der Realität. Ihr kostenloses Studentennetzwerk wird zwar genutzt, aber es generiert kaum Einnahmen. Nach gerade mal 6 Monaten ist das zusammengeborgte Startkapital aufgebraucht. Für Investoren und Kreditgeber ist das Konzept uninteressant. Die Welt hat ja gerade erst gesehen, wie die Netzunternehmen der ersten Welle krachen gegangen sind. Aber Unistar ist vorbereitet. Wagner und seine Kollegen haben mitbekommen, wie sehr die Vermittlung von Versicherungen im Netz plötzlich boomt. Im neuen Jahrtausend wollen Menschen nicht mehr zum Versicherungsmakler gehen, sie wollen online selbst abschließen. Auf diesen Zug springt die Gruppe um Thomas Wagner auf und startet ein weiteres Portal. Mit dem wahrscheinlich besten Domainnamen aller Zeiten, www.geld.de. Über die Seite können Kunden Versicherungen und Finanzprodukte vergleichen und werden zum Vertragsabschluss weitergeleitet. Unistar verdient an der Provision. Und noch eine Sache fällt Thomas Wagner auf, die entscheidend wird für den weiteren Verlauf dieser Geschichte. Die Studis tauschen sich in den Unistar-Foren immer wieder darüber aus, wie man auch mit wenig Budget verreisen kann. Nur ein Jahr nach der Gründung von Unistar geht die Seite online, die wir heute noch kennen und die auch heute noch existiert, auch wenn sie mittlerweile einer anderen Firma gehört. Diese Seite katapultiert das kleine Studenten-Startup ganz weit nach oben. Innerhalb weniger Jahre macht Unistar eine Seite nach der anderen auf, aber häufig nach demselben Geschäftsmodell. Wenn ich eine Dienstleistung in einer bestimmten Nische suche, Reise, Flüge, Versicherung, Kredite, Autos, Immobilien, kann ich auf einem Unistar-Portal vergleichen und bekomme die Möglichkeit zu buchen. Heute komplett normal, damals ist das noch ziemlich neu. Die Domains heißen kredit.de, flüge.de, auto.de. Je generischer, desto besser. Klingt heute uninspiriert, ist aber Teil einer Strategie. Simple Namen bleiben hängen, werden sofort gefunden und sprechen sich rum. Und die Einnahmen für Unistar fließen. Nach ihrem ersten Job als Newsletter-Autorin für Unistar macht Katrin Wöhler ihren Abschluss in Journalistik und verlässt Leipzig erstmal. Sie verliert die Jungs eine Weile aus den Augen. Bis eines Tages ihr Telefon klingelt.
Und wurde dann 2007 angerufen, ob ich jemanden kenne, der ein Nachrichtenportal leiten könnte.
Wagner ist dran und erzählt ihr von der neuen großen Idee. Neben der Reisesparte, Autoverkauf, Versicherungen, Shoppingseiten, will Unistar jetzt ins Mediengeschäft einsteigen. News.de soll die Seite heißen und Katrin Wöhler soll sie leiten.
Ich habe denen gesagt, mit Online-Journalismus habe ich überhaupt nichts am Hut, aber das hat die überhaupt nicht gestört. Also ich glaube, Thomas hat sich gesagt, wenn die sich das zutraut, dann traue ich ihr das jetzt auch erstmal zu.
Klar gibt es zu der Zeit schon große Nachrichtenseiten. Spiegel Online, Bild.de, Focus Online. Für sie und viele andere ist Journalismus im Netz trotzdem was komplett Neues. Im selben Jahr kommt das allererste iPhone raus.
Ich hatte im Studium mein erstes Handy, überhaupt erst mal ein Handy mit Antenne. Oh Gott, ey. Also ja, das ist überhaupt nicht vorstellbar, oder?
Wagners Credo scheint damals zu sein, lieber stelle ich jemanden ein, der jung und motiviert ist, als jemanden, der vielleicht viel Erfahrung hat, aber vielleicht ein bisschen festgefahren ist.
Ich meine, ich war eine junge Frau, ja. Ich war irgendwie Anfang 20, Mitte 20. da hat ja nicht jeder Bock drauf gehabt, solche Frauen einzustellen, ja. Und da gab es überhaupt kein Problem.
Katrin Wöhler sieht die Chance, als junge Journalistin das zu tun, was ihr großer Traum ist.
Ein Nachrichtenportal, wie es im Buche steht. Also wir wollten so ein neuer Spiegel sein am liebsten. Oder ja, sie wollten also ein richtig seriöses Nachrichtenportal sein.
Ihr gefällt, dass bei Unistar vieles anders läuft als in anderen Unternehmen. Unistar präsentiert sich damals auf Messen als jung und hip. Wagner mit Wuschelhaaren bis zu den Augenbrauen inszeniert seine Firma als Gegenentwurf zum steifen deutschen Unternehmertum.
Wir arbeiten halt völlig anders als ein Konzern. Also bei uns muss noch jeder, egal auf welcher ihrer Schulstufe, richtig arbeiten und muss noch richtig ran. Was natürlich aber auch den Vorteil hat, dass du richtig was bewegen kannst. Also wer bei uns motiviert ist und sehr engagiert ist, der kann auch relativ schnell viel Verantwortung übernehmen.
Katrin Wöhler wird zur Plattformmanagerin für die neue Nachrichtenseite news.de. Und obwohl Unistar nicht von Thomas Wagner allein gegründet wurde, obwohl er nicht alleiniger Gesellschafter der Firma ist, ist er für sie der einzige Ansprechpartner. Und in ihrer Wahrnehmung ganz klar der Chef.
Das war ein Mensch, der unglaublich schnell denken konnte. Also im Gespräch Ideen entwickeln konnte, im Gespräch Lösungen, mehrere Lösungen aufzeigen konnte. Also das hat mich immer sehr fasziniert und auch ein bisschen geängstigt.
Unistar wächst Ende der Nullerjahre rasant weiter. Immer neue Portale in allen möglichen Sparten. Immer neue Domains. Hotelreservierung.de, Partnersuche.de, Shopping.de, Börsennews.de, kurz mal weg.de. Wir könnten die Liste ewig weiterführen. Mindestens 40 Portale laufen unter dem Dach des Unternehmens. Manche davon existieren heute noch, gehören aber mittlerweile anderen Firmen. Landesgrenzen halten Wagner damals nicht auf, sagte er 2011 auf einer Konferenz für digitales Marketing.
Für uns jetzt ganz wichtig sind eigentlich die Internationalisierung von bestimmten Portalen aus Deutschland heraus in andere Märkte. Wir zum Beispiel im Flugbereich haben wir da in den letzten Monaten ganz viel gemacht, sind nach Spanien, Italien, Frankreich, USA, UK, Niederlande.
Und seine Mitarbeiter kennen das Wörterbuch des Online-Marketings mittlerweile auswendig.
Page Impressions und Visits.
Performance-Marketing.
Targeting.
SEO-Manager.
Advertiser-Publisher.
Unique User.
Retargeting.
Affiliate-Marketing.
Search Engine Optimization.
E-Mail-Marketing und Lead-Generierung.
Ad-Server-Technologie.
Katrin Wöhler kann regelrecht zusehen, wie das Unternehmen wächst. Bis 2010 verdoppelt sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Unternehmensangaben jedes Jahr.
Also ich war Mitarbeiter Nummer 70, nur mal so zur Einordnung. Da habe ich angefangen. Und als ich gegangen bin, waren wir weit über 1000 Mitarbeiter.
Über 1800 Leute beschäftigt Unistar zu Spitzenzeiten. Und für sie persönlich ist klar, an wem das maßgeblich liegt. Wagner.
Er war der Brain des Ganzen und auch der Initiator.
Anfang der 2010er Jahre ist aus der Vision einer Handvoll Studenten ein Multimillionenunternehmen geworden. Knapp 10 Jahre nach der Gründung geht es für Unistar konstant steil bergauf. Das erinnert schon stark an Bezos, Musk und Zuckerberg. Aber ist Wagner tatsächlich einer aus dieser Kategorie? Was ihn klar unterscheidet? Zuckerberg wuchs im wohlhabenden Umfeld der US-Ostküste auf. Mit Zugang zu Elite-Unis und Investoren. Wagner kam aus einem Plattenbau in Dessau. Der Kontrast könnte größer kaum sein. Er war kein Harvard-Boy, sondern ein ostdeutscher Aufsteiger. Aber wie Zuckerberg in den USA begann auch Wagner als Student mit einer simplen Idee. Dieser Mythos vom jungen Gründer, das passt. Auch sein Hunger nach Wachstum. Als die Studentenplattform nicht läuft, entwickelt er am laufenden Band Reiseportale, Preisvergleichsseiten, Versicherungsangebote. Diese ständige Suche nach Skalierung steht in jeder Start-up-Bibel. Bei Facebook galt lange der interne Slogan Move fast and break things. Schnelle Innovation ist wichtiger als langsames, fehlerfreies Arbeiten. Und auch das trägt Thomas Wagner in sich. Er wird Regeln dehnen und er wird sie brechen. Die Reisewebseiten werden Unistars Flaggschiffe. Ab in den Urlaub und Flüge.de die wahrscheinlich berühmtesten beiden Marken. Was auch daran liegt, dass den Leipzigern ein ziemlich großer Coup gelingt.
Ich muss immer wieder raus aus London. Ich könnte mal nach Mailand. Oder Turin.
Ab 2009 wird einer der erfolgreichsten und berühmtesten Profifußballer Deutschlands das Gesicht von abindenurlaub.de. Michael Ballack, Kapitän der Nationalmannschaft, die 2008 bei der EM Zweiter wurde und wenige Jahre zuvor das Sommermärchen 2006 vollbracht hatte. Ballack ist damals so eine Art Popstar. Ich habe mich null für Fußball interessiert, aber selbst ich kannte den. In der TV-Werbung liegt er mit Laptop auf der Couch, schaut durch eine regennasse Fensterscheibe in trübes Wetter und träumt vom nächsten Urlaub.
Oder mal in die Türkei. Oder mal was ganz anderes.
Dazu grinst er bundesweit von riesigen Plakatwänden. Daneben der Schriftzug mit dem Angebot Mallorca ab 99 Euro. Ballack ist übrigens auch Ostdeutscher und fast Wagners Jahrgang. Wenig später verpflichtet Younister einen weiteren Promi aus dem deutschen Fußball, Manager Rainer Kallmund. Er wird zum Aushängeschild für die Schwesterseite, Flüge.de.
Meine Jungs von Flüge.de vergleichen die Preise von über 700 Airlines. Da findest du sicher den billigsten Flug.
Wir treffen Rainer Kallmund in Leipzig, vor der Aufzeichnung der MDR-Talkshow Riverboat, im Hotel West Inn, einer der besten Adressen der Stadt, in seiner Suite. Viel Zeit hat er vor der Sendung nicht, aber er nimmt sich ein paar Minuten, um mit uns zu reden.
Ja, das war genau hier in dem Hotel, wo wir jetzt sitzen. Also das kam natürlich durch Thomas Wagner, das war ja der Gründer von Younister. Der hat mich direkt angesprochen, der war ja auch Fußballbekloppt. Und so haben wir sofort schnell eine gemeinsame Sprache gesprochen, ja.
Kallmund kann sich noch gut an die Leute von Younister erinnern.
Das war eine junge Truppe, eine wilde Truppe, voller Energie, hungrig, auch sehr kreativ. Da wurde nicht lange rumgequatscht oder rumgefackelt. Die wollten was reißen, das hat man direkt gespürt. Und wir haben hier gedreht in Leipzig in den modernsten Studios, wo alle großen Sendungen aufnehmen. Das war kein Ficky-Fackel, ne? Das muss man sagen. Und am Schluss gab es von allen jungen Mitarbeitern Applaus, die haben sich selber beklatscht. Das war wunderbar, die Leute haben mitgesprochen, haben mitgelebt.
Kurz darauf laufen die Spots zur besten Sendezeit. Kallmund als Fluggast neben einer Stewardess, Kallmund als Pilot in Uniform.
Hallo, hallo, hier spricht euer Kapitän. Eure Suchzeit dauerte nur wenige Sekunden. Ihr fliegt jetzt in ein Hochdruckgebiet und das zu einem Tiefpreis.
Da liefen Tausende von Spots auf Sat.1, Pro7, RTL, RTL2, ARD, ZDF, wo du hinguckst, liefen diese Spots.
Younister-Gründer Wagner macht damals Eindruck auf den Fußballmanager.
Das Unternehmen hat er ja aufgebaut in kürzester Zeit. Da brauchst du nicht viel zu sagen. Das hat mir schon damals sehr imponiert.
Finde den billigsten Flug. Die haben es einfach drauf, die Jungs.
Younister macht Marketing so offensiv, wie es nur geht. Mit Ballack und Kallmund hört es nicht auf. Sonja Zietlow und Dirk Bach vom Dschungelcamp, damals zwei der berühmtesten TV-Persönlichkeiten, machen Werbung für Younister-Plattform. Auch Jürgen Drews, der selbsternannte König von Mallorca.
So geht Reisebüro heute. Treffel 24.com.
Sogar beim Skispringen taucht plötzlich Flüge.de auf. Dafür kauft Younister extra einen Thüringer Skihersteller und lässt den Schriftzug gut sichtbar auf die Bretter der Sportler drucken. Das muss man sich mal vorstellen. Denen ist Marketing so wichtig, die kaufen eine ganze Firma, um das Werbeverbot beim Profisport zu umgehen. Denn eigentlich darf nur der Herstellername auf den Skiern stehen. Und dann ist da überall dieser Jingle aus der Werbung.
Ab in den Urlaub, ab in den Sonnenschein.
Wir dachten bei der Recherche ja ganz lange, den hat halt irgendeine Agentur bei irgendeinem No-Name-Musiker für Younister in Auftrag gegeben. Und waren dann mehr als überrascht, als wir rausgefunden haben, dass der Jingle zu einem kompletten Song gehört. Und dass dieser Song auf eine sehr bekannte deutsche Band zurückgeht. Anruf in einem Tonstudio in der Eifel.
Mein Name ist Hannes Schöner. Ich war 30 Jahre lang Bassist und Sänger bei den Hörnern, ist eine Kölner Mundartband, die aber auch überregional erfolgreich war. Mit Titeln wie Wenn ich jetzt von dann und Viva Colonia und so weiter.
Kein Witz. Der Ab in den Urlaubssong ist von den Hörnern. Eine Band, die seit den 70ern Musik macht und zum Standardrepertoire jeder Karnevals- und Ballermann-Party gehört. Als Younister gegründet wird, waren die schon Jahrzehnte deutschlandweit bekannt.
Und aus dieser Zeit kenne ich natürlich noch viele Leute aus dem Business. Und einer von denen kam ich besuchen und sagte, hör mal, da gibt es eine Firma in Ostdeutschland, in Leipzig, die suchen für ihr Internetportal einen Song.
Hannes Schöner und sein Kollege dachten sich wahrscheinlich, da sind wir dabei.
Ja, und dann haben wir zusammengesetzt und haben überlegt, wie könnten wir das machen, und haben einen Song geschrieben.
Wie viel freie Hand hatten Sie denn von den Unistar-Leuten, da einfach ihr Ding zu machen und ihre Idee umzusetzen? Oder gab es da viele Wünsche von Thomas Wagner und Co.?
Nein, die haben eigentlich überhaupt nichts vorgegeben. Die wollten nur, dass das Lied Ab in den Urlaub heißt, weil, so wie das Internetportal, und haben sich gewünscht, dass es passt. Und dann kamen die uns hier besuchen, haben wir es ihnen vorgespielt und die haben gesagt, ja, passt. Länger ist die Geschichte nicht. Das ist ein einfaches Lied, aber es hat, man trifft halt genau den Punkt. Oft sind es ja nicht die komplizierten Geschichten, sondern die einfachen, die aber den Nerv genau treffen. Ab in den Urlaub ist für alle Leute, die hart arbeiten und, was weiß ich, eine 40-Stunden-Woche haben, der Traum schlechthin, ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren.
Vielleicht trifft Unistar mit diesem Versprechen damals ja wirklich einen Nerv. Bezahlbarer Traumurlaub für alle, weil wir ihn alle verdient haben. Das zieht sich durch sämtliche Werbekampagnen und eben auch durch den Song.
Und dieses Lied Ab in den Urlaub, muss man ja sagen, ist eigentlich das bekannteste Lied, was die Höhner je gemacht haben. Nur weiß keiner, dass es die Höhner waren.
Werden Sie denn heute noch, abgesehen von uns, manchmal auf diesen Jingle oder auf dieses Lied angesprochen?
Nee, das ist das erste Mal, witziger und schönerweise.
Nach 2010 hat Unistar Werbung auf allen Sendern. Diverse, sehr bekannte und sehr erfolgreiche Internetportale. Und eine neue Firmenzentrale. Nicht mehr im Wohnheim und nicht mehr in der WG, sondern im schicksten Teil der Leipziger Innenstadt.
Wir haben eigentlich alles angemietet, was wir haben. Ich glaube, wir hatten 25.000 Quadratmeter Fläche angemietet.
Das ist Dr. Konstantin Korosidis. Ab 2009 Pressesprecher von Unistar und enger Freund von Thomas Wagner, sagt er. Die erfolgreichsten Jahre des Unternehmens erlebt er mit. Wir laufen mit ihm durch das Barfußgässchen in Leipzig, entlang der ehemaligen Firmenzentrale. Diese Ecke der Innenstadt mit ihren Häusern aus der Renaissance- und Gründerzeit ist heute ein beliebter Spot für Touristen. Ein Café reiht sich ans nächste. Menschen sitzen an diesem Spätsommertag in der Sonne um einen historischen Brunnen, essen Eis und trinken Aperol Spritz.
Hier sehen wir jetzt gleich diesen wunderbaren Jugendstil-Villa-Haus der linken Seite. Das war unser Unistar-Gebäude, das haben wir geliebt, hier schalten und walten zu können, wie wir wollen. Da war mein Büro, das Pressezimmer war, und dann habe ich hier mal runtergeguckt auf Barfußgäste. Damals gab es noch nicht so viele Cafés hier, aber ich habe das genossen, weil ich mitten im Zentrum bin.
Ah, es ist super zentral. Es ist sehr, sehr, sehr hübsch. Also
gell?
Wirklich, wirklich schön.
Ja. Top-Lage. Mitten in der City, keine 3 Minuten vom Leipziger Markt und in Laufnähe zum Hauptbahnhof. Ein Traum für jeden Unternehmer. Das kleine Studi-Startup ist zu einem der größten Betreiber kommerzieller Websites Deutschlands geworden. Unistar vermittelt zu Spitzenzeiten Pauschalreisen, Flüge und Mietwagen im Wert von fast 2 Milliarden Euro jährlich. Dabei darf man eine Sache nicht vergessen. Sie sind nicht die einzigen am Markt. Sie haben das Online-Buchen nicht erfunden. Expedia und Opodo zum Beispiel gab es schon. Trotzdem sind sie erfolgreicher als viele Konkurrenzunternehmen.
Kurz und gut, wir waren die Besten. Wir waren besser als alle anderen. Das war so. Und die waren völlig dilettantisch. Wir fanden es peinlich, dass solche großen Player so dumm sind im Internet. Und wir haben halt denen das vorgemacht. Wir haben denen vorgemacht, wie man Internet-Business macht. Und war ein enges Verhältnis mit Google.
Das ist ein zentraler Punkt für Unistars Erfolg. Die Zusammenarbeit mit der Suchmaschine. Denn klar kann ich tolle Portale bauen, aber die Kunden müssen sie auch finden. Deshalb schaltet Unistar ohne Ende Anzeigen bei Google, um mit den eigenen Seiten immer ganz vorne zu erscheinen. Sobald jemand sowas sucht wie Urlaub Teneriffa.
Das war ein ganz neues Markt, das gab es ja bis dahin. Google ist 1998 gegründet worden und dann kam die Online-Werbung. Sie konnten also plötzlich für Plätze in Google im Suchindex zahlen und waren oben. Jetzt war natürlich die Kunst, möglichst oft oben zu stehen, weil die ersten 1, 2 Google-Treffer bringen 50-60% des Traffics. Wir waren also ein Liebling von Google und haben das natürlich ausgenutzt.
Bei den Suchergebnissen immer so weit vorne wie möglich zu erscheinen, lässt sich Unistar richtig viel kosten. Zahlt angeblich im Jahr mehr als 100 Millionen Euro für seine Anzeigen an den US-Konzern.
Deswegen hatten wir natürlich immer die Pole Position. Wir waren ja einer der Ersten und haben immer am meisten gebietet. So waren wir natürlich immer wie in Formel 1 vorne. Wir waren wie Michael Schumacher. Und die Deppen waren immer hinter uns.
So selbstbewusst, wie Konstantin Korosidis hier spricht, tritt Unistar damals auch auf. Das sorgt bei der Konkurrenz für Neid und Missgunst, sagt er.
Weil wir ein sächsisches Unternehmen waren, aus Leipzig, das kann ja wohl sein, dass hier sächsische Jungs und Studenten so ein Ding hier hochziehen, ohne das große Kapital aus dem Westen, muss man dazu sagen.
Was die Branche ebenfalls irritiert, das Verhalten von Unistar-Gründer Thomas Wagner. Das passt so gar nicht in die klassische Unternehmerbubble mit ihren Maßanzügen und Sektempfängen. Als Pressesprecher hätte er seinen Chef gerne auch auf Events gesehen, im Austausch mit Politik und Wirtschaft. Aber keine Chance, sagt Korosidis.
Hätten andere gemacht. Die hätten auf einer Villa zum Jahresempfang geladen, hätten Minister und Banker eingeladen, hätten da Champagner aufgefahren und Trüffel. Thomas ist ihm ferngeblieben. Und Thomas hatte auch eine Aggression gegen die Elite. Das fand ich immer bemerkenswert. Er war zwar Elite, aber wollte irgendwie auch nicht dazugehören.
Das zeigt Wagner damals auch nach außen. Obwohl er sich den Lebensstil der High Society mittlerweile leisten könnte, scheint er ihn abzulehnen. Das hören wir von den Menschen, die ihn gut kannten, immer wieder.
Als ich 2009 anfing, lebte Thomas noch 2010 in der WG. Da gab es Unistar schon fast 10 Jahre und er war vielfacher Multimillionär. Und hatte ein 20 Quadratmeter WG-Zimmer. Dann sage ich, Thomas, zieh doch mal in eine Wohnung, ist ja langsam lächerlich, hast fast 1000 Mitarbeiter und eine WG.
Und auch wenn Unistar hier im Barfußgässchen eine der nobelsten Adressen der Stadt angemietet hat, das Büro von Wagner sei das Gegenteil gewesen. Bergeweise Unterlagen und Zettelchaos.
Und Thomas hatte so einen billigen Scheißstuhl. Das war immer für mich, mein Gott, irgendwie, da hatte er schon 1000 Mitarbeiter, immer noch seinen billigen orangen Plastik-Miststuhl, wo ich dachte, hat er den jetzt für 20 Euro bei Aldi mitgenommen oder was ist. Also er hatte auf Statussymbole gar keinen Wert gelegt.
Der bodenständige Visionär, der sich nichts aus Luxus macht. So wird Wagner uns gegenüber immer wieder beschrieben. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, eine Sache hat er sich schon gegönnt.
Er hatte einen Porsche, aber es war nur ein Porsche Boxster. Es war noch nicht mal der teuerste Porsche.
Aber Sportwagen hin oder her, Korosidis mochte dieses Unangepasste.
Ich habe mich immer schon für Leute interessiert, die so ein bisschen anders sind, die Querulanten sind, die intellektuell einfach auch was zu bieten haben, die anders denken, die andere Wege gehen.
War Thomas Wagner so jemand?
Thomas war so, ja klar. Thomas Wagner war so jemand, der war ein Querulant, er war nicht parkettfähig.
Wie sehr Thomas Wagner mit Unistar immer wieder aneckt, zeigt eine Geschichte besonders deutlich. Obwohl das Unternehmen bereits die schönsten Jugendstilhäuser der Innenstadt gemietet hat, reicht das offenbar nicht. 2010 will Unistar einen markanten modernen Neubau als neue Firmenzentrale aus dem Boden stampfen. Mitten im Herzen von Leipzig. Ein gut sichtbares Symbol für den Erfolg. Findet die Stadt aber nicht so gut. Die bemängelt damals, das geplante Gebäude passe nicht ins historische Stadtbild. Die Stadt schlägt Änderungen vor, prüft Alternativvorschläge. Aber Wagner geht das alles nicht schnell genug. Er drängt auf Tempo, die Stadt mahnt zur Zurückhaltung. Monatelang zieht sich der Streit. Zwischendurch nennt Thomas Wagner den Leipziger Oberbürgermeister öffentlich führungsschwach, desinteressiert und untätig.
Und habe ich zu Thomas gesagt, Thomas, muss das sein? Musst du jetzt den Oberbürgermeister hier von Leipzig an... Ja, Gott, das spare ich mir jetzt. Und ich sage, musst du nicht mit allen verkrachen? Können wir nicht mit allem im Frieden leben?
Obwohl es am Ende einen Kompromiss gibt, wird das neue Supergebäude letztendlich nie gebaut. 2015 verkauft die Firma das Grundstück. Heute steht hier ein Hotel. Diese kleine Geschichte zeigt ganz gut, was Thomas Wagners Strategie nach außen zu sein scheint. Wir gegen den Rest der Welt. Intern setzt der junge Unternehmenschef dagegen lange auf eine eingeschworene Gemeinschaft.
Es gab einmal im Jahr eine Party. Das war dann eine legendäre Weihnachtsfeier. Also die hat Thomas geschmissen für alle. Und dieses Alle war ja zwischen 70 und 1300 Mitarbeitern alles. Es gab, glaube ich, auch immer noch mal eine Sommerfeier am See. Da hat Unister natürlich nicht nur Thomas dann einen ganzen Beachclub gemietet oder so. Und da ging es wirklich darum zu chillen mal und es zu genießen, dass man jung ist und dass man ja echt viel arbeitet und dann es dich einmal gut gehen lässt.
Da war ja dann groß Halligalli mit Sandburg und ach, was weiß ich, Grills und na. Wir hatten immer Fun. Also wir hatten immer Fun im Unternehmen und es war uns auch wichtig.
Von diesen Sommerpartys haben wir Fotos gefunden. Darauf sind fast durchweg junge Menschen zu sehen. Die meisten so zwischen 20 und 30. Ich sehe jede Menge Seitenscheitel, dünn gezupfte Augenbrauen und Thomas Wagner in so einem lässigen Abercrombie & Fitch Pulli. Auf einigen Fotos hat er ein Mikro in der Hand. Wahrscheinlich hält er gerade eine kleine Ansprache. Um ihn herum stehen seine Mitarbeiter. Sie lachen und klatschen. Es ist einer der wenigen Momente, in denen sich Wagner ins Rampenlicht stellt.
Wir haben ihn gefeiert wie ein Popstar, weil er war unser Ermöglicher. Also wir haben Unister geliebt, ich glaube alle bei Unister, weil Thomas natürlich allen auch eine Chance gegeben hat. Wir haben ja oft auch Leute an Machthebel gelassen, die gar nicht viel Erfahrung hatten. Thomas war ein großer Ermöglicher und dafür haben wir ihn alle geliebt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es damals cool war, für ein Unternehmen wie Unister zu arbeiten. Startups wie dieses standen für eine neue Zeitrechnung in der Wirtschaft. Weg von den trägen, alten Strukturen. Wahrscheinlich waren viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz darauf, Teil dieses Überfliegerunternehmens zu sein. Teil einer Gemeinschaft, die aus dem Netz heraus die konservative Wirtschaftswelt aufwirbelt. Aber auch wenn wir das mit den flachen Hierarchien immer wieder hören, am Ende war es eben doch der Chef, der die Ansagen gemacht hat.
Thomas hatte aber die Zügel in der Hand. Nach Thomas Pfeife mussten natürlich schon alle irgendwo tanzen. Wobei ich fand es ja gut, der war ja genial. Also es gibt ja nichts Besseres, wenn die einen genialen Kopf haben, der die Zügel zusammenhält und Unternehmen nach vorne peitscht. Wir wussten 2011, Thomas wird wahrscheinlich Milliardär. Das war so. Also der wäre einer der wenigen deutschen Internetmilliardäre gewesen.
Wäre. Erleben sollte das Unister-Chef Thomas Wagner, genauso wie seinen 40. Geburtstag, nicht mehr. Über mehrere Jahre baut Katrin Wöhler das Unister-eigene Nachrichtenportal news.de auf. Sie wird auch Chefredakteurin. Aber ihr gefällt nicht, wie die Seite sich über die Jahre entwickelt. Angetreten war sie mit großen Plänen. Sie wollte seriösen Journalismus machen. Und das klappt auch eine Zeit lang. Das Problem dabei ist, news.de bringt kein Geld ein.
Also ich habe das nie als meine Aufgabe gesehen, zu gucken, dass sich das Portal rechnet. Und das war ein bisschen natürlich auch das Problem, weil ich lange in der Doppelfunktion von Portalmanagerin und Chefredakteurin war. Und da musste ich immer ein Stück weit dafür kämpfen, dass da auch eine gewisse Unabhängigkeit da sein muss.
Das interessiert Wagner aber weniger. Für das Nachrichtenportal gilt irgendwann das Gleiche wie für alle Portale. Die Seite soll mehr Klicks und Einnahmen generieren.
Dann hat er überlegt, dann könnten wir vielleicht doch noch stärker in Richtung Medien gehen und sind dann schwerpunktmäßig ein Medienportal geworden, wo wir dann, weiß ich nicht, Tatort-Rezensionen, Schauspieler-Interviews, Ich bin ein Star, holt mich heraus, Dschungelcamp.
Wöhler gefällt das gar nicht, aber sie macht erstmal noch mit.
So, das lief dann auch ganz gut. Und dann der letzte Move war dann in Richtung erstens radikale Reduktion der Redaktion und zweitens starke Ausrichtung auf Boulevardthemen. Also massive Ausrichtung, eigentlich ausschließliche Ausrichtung auf Themen, die klicken. Also gar nichts. Also der thematische Anspruch war Klicks, Konvertierung und Vermarktbarkeit.
Klassisches Clickbait. Die Artikelüberschriften klingen dann eher so.
Wenn Muttis Brüste plötzlich wachsen, Mythos männliche Sexualhormone, also da ist es halt schon extrem gekippt. Aber auch Verfassungsgericht bremst Euro-Rettung und nein, das kann man alles nicht mehr vorlesen. Es war dann nur traurig, muss ich sagen, ich habe nie mehr gesagt, dass ich für news.de gearbeitet habe. Weil ich dachte, wenn die Leute das jetzt online aufrufen, ich möchte mit diesem Portal nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Das ist also nicht das, was ich aufgebaut habe, wo ich unglaublich stolz drauf war, wo ich mich gefreut habe, dass ich so ein tolles Team hatte. Und das war dann alles nicht mehr da. Und es war von großem wirtschaftlichen Druck, war die Arbeit dann getragen der Kollegen.
Wöhler kann die Neuausrichtung nicht mehr mit ihrem Ethos von Journalismus vereinbaren. Aber Thomas Wagner lässt nicht mit sich reden.
Also wenn Thomas irgendwas wollte, dann konnte man da eigentlich nicht mehr besonders viel dagegen vorbringen. Erstmal war der echt schlau, der Typ, und konnte es gut wegdiskutieren. Und dann war der immer in dem Modus, lass es uns doch mal probieren.
Dieses Bild von der Beachparty, junges Unternehmen, Fun, das trügt, sagt Katrin Wöhler.
Ich rede da nicht von einem Heidi-Der-Unternehmen, das war hart. Es war vieles sehr hart. Also die Anforderungen waren heftigst und es gab wenig Diskussionen darüber, wie sinnhaft das Ganze ist, zumindest nicht mit Thomas, sondern das musste so gemacht werden, wie er sich das vorgestellt hat. Und es gab auch kein Lob. Also ich würde nie sagen, Thomas ist über Leichen gegangen, aber Thomas hat etwas erwartet und was dafür nötig war, musste getan werden.
2011 steigt sie bei Unistar aus. Die Seite news.de gibt's zwar heute noch, die hat aber mit Unistar nichts mehr zu tun. Was Katrin Wöhler nicht weiß, sie geht gerade noch rechtzeitig.
Plötzlich flog die Tür auf und es kam ein Mann in Lederjacke rein, zeigte seinen Ausweis hoch und sagte, Steuerfahndung, das ist eine Durchsuchung, niemand fasst seinen Computer an oder telefoniert.
Die scheinbar perfekte Start-up-Geschichte bekommt Risse.
Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen. Jetzt werden wir insolvent. Jetzt geht's uns an den Kragen.
Das muss doch klar sein, dass das eine Straftat ist. Ich lüge in beide Richtungen und ich behalte einen Teil des Geldes.
Ja, also ich habe wegen vielen Dingen, die ich damals gemacht habe, habe ich nach wie vor schlechtes Gewissen.
In der nächsten Folge von Ab in den Urlaub. Der Crash des Internet-Imperiums Unistar. Wenn ihr sofort weiterhören möchtet, findet ihr die zweite Folge in diesem Feed. Und wir haben noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Stellt euch Folgendes vor. Ein Keller voller Müll. Ein alter Teppich und darin ein dunkles Geheimnis. Die Entdeckung von Arbeitern im Jahr 1997 in einem Magdeburger Keller wünscht man niemandem. Eine mumifizierte Leiche, jahrelang unbemerkt. Wer war diese Frau? Und wie konnten die Tat und der Täter so lange unentdeckt bleiben? Antworten und Einblicke in diese und weitere außergewöhnliche Ermittlungen bekommt ihr bei der ARD Crime Time in der ARD Audiothek. Die ARD Crime Time findet ihr in der App der ARD Audiothek und über den Link in unseren Shownotes. Ich bin Sophia Wetzke, Head-Autorin und Host dieses Podcasts. Wir danken allen, die für dieses Projekt mit uns gesprochen haben. Recherche und Autoren: Marc Zimmer und Anton Zirk. Dramaturgische Beratung: Christina Ebelt. Creative Producer und Regie: Max Stern. Musik: Jakob Hersch. Studioaufnahmen: Steffen Stark. Sounddesign und Mix: Jakob Hersch und Ole Zender. Cover von Hello Gorowski. Distribution: Studio Soma, Aischegül Östekin. Distribution: MDR, Katja Arnold und Richard Gleitzmann. Technische Distribution MDR, Theresa Wünsch. Fact-Checking MDR, Dörte Hanisch und Alexander Roth. Redaktion MDR, Marvin Stanke. Redaktionsleitung MDR, Olivia Gattermann. Herstellungsleitung MDR, Steffen Thier. Executive Producer, Max Stern für Studio Soma und Olivia Gattermann für den MDR. Eine Produktion von Studio Soma und Zimmer und Zirk im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks.